Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Noch einmal herzlich willkommen zu unserer Sendung der Vormittag. Und um 9:35 sind Themen aus der Forschung dran. Und dazu ist Ralf Krauter ins Studio gekommen. Worum geht es heute?
Ja, Georg Ehring, wir berichten heute über so eine Art 7-Meilen-Stiefel, die Sportmuffeln Beine machen und Sprintern zu neuen Rekorden verhelfen könnten. Außerdem schauen wir gleich auf eine positive Nebenwirkung der Corona-Pandemie. Ja, auch sowas gibt's. Das Erreichen der Klimaziele scheint nämlich plötzlich in greifbare Nähe zu rücken. Gleich zum Auftakt aber wie immer unser Corona-Update. Und da schauen wir heute auf ein Medikament, in das Mediziner große Hoffnungen setzen beim Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Der Name ist ja vorhin schon gefallen, Remdesivir.
Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich in Deutschland über welchen Zeitraum infizieren könnten. Es könnten sehr viele sein.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Und deshalb sind alle Maßnahmen, die wir machen, von allergrößter Bedeutung.
Corona-Update.
Über das Medikament Remdesivir haben wir schon öfter berichtet, auch vor einer halben Stunde hier im Programm. Es handelt sich dabei um ein Mittel gegen Ebola, entwickelt vom US-Unternehmen Gilead, das bei klinischen Tests aber leider durchgefallen ist, weil es kaum Wirkung gezeigt hat. Allerdings gibt es inzwischen Hinweise, dass Remdesivir doch helfen könnte. Nicht gegen Ebola zwar, aber gegen das neue SARS-CoV-2. Etwas zugespitzt könnte man sogar sagen, Remdesivir ist aktuell das heißeste Eisen, das wir im Feuer haben, um Waffen gegen das neue Coronavirus zu schmieden. Und eine groß angelegte internationale Phase-3-Studie mit 1000 Patienten, die soll jetzt zeigen, ob das Ebola-Mittel tatsächlich gegen Covid-19 hilft. Die Münchenklinik Schwabing, wo Ende Januar die ersten Covid-19-Patienten in Deutschland behandelt worden sind, ist eins von drei Testzentren hierzulande, die bei dieser Studie mitmachen werden. Professor Clemens Wendner ist Chefarzt dort und hat aktuell ein knappes Dutzend Covid-19-Patienten auf der Intensivstation liegen. Ich wollte vor der Sendung von ihm wissen, woher rührt die Hoffnung in diesen Wirkstoff Remdesivir?
Also Remdesivir ist ja ein sogenanntes Nukleosid-Analogon. Es wurde bereits vor einigen Jahren bei Patienten mit einer Ebola-Infektion erprobt. Es zeigte sich, dass Remdesivir recht gut verträglich war, allerdings bei den Ebola-Patienten dann doch nicht therapeutisch den Effekt induzierte, den sich alle Prüfärzte erhofft hatten. Und insofern kam es auch nicht zur Zulassung. Aber dieses Medikament hat so ein bisschen ein Revival gehabt und ist dann auch bei Patienten zum Einsatz gekommen mit Covid-19. Es gibt wenige Fallberichte. Ein Patient in USA ist mit dem Medikament behandelt worden. Es gibt in Deutschland auch wenige Patienten, die im Sinne eines individuellen Heilversuches mit Remdesivir behandelt wurden. Und hier zeigte sich dann doch bei dem einen oder anderen Patienten ein sehr guter therapeutischer Effekt. Aber wie immer, das sind sehr subjektive Einzelbeobachtungen und man muss das in der Breite natürlich evaluieren. Gucken, ist es wirklich so, bringt das Medikament einen Effekt oder nicht? Und deswegen sind zwei Phase-3-Studien mit diesem Medikament aufgesetzt worden. Wir nehmen in der Tat an dieser Studie teil, sind leider nur drei Zentren in Deutschland selektiert worden. Also das UKE in Hamburg, die Uniklinik in Düsseldorf und eben wir in München. Aber Studien sind wichtig. Es gibt andere Medikamente, die wir auch eingesetzt hatten, also Ritonavir, Lopinavir, das sogenannte Caledra, das ist ein HIV-Präparat. Wir hatten subjektiv den Eindruck, dass es beim einen oder anderen Patienten schon was bringt, aber eine große Studie mit 200 Patienten hat uns eines Besseren belehrt. Da war im Prinzip kein Unterschied zu einer Placebo-Gruppe bzw. einer Gruppe von Patienten, die best supportive care erhielten. Also wieder ein Zeichen, wie wichtig klinische Studien sind.
Also die Herausforderung ist letztlich anekdotische Evidenz eben nicht zu verwechseln mit dem, was man aus einer verlässlichen Statistik über eine große Studie rauslesen kann. Kommen wir nochmal auf Remdesivir zu sprechen. Das bremst ja die Vervielfältigung des Erbguts von RNA-Viren, zu denen auch das neue Coronavirus eben zählt. Welchen Patienten würden Sie das denn dann verabreichen? In welcher Form und in welchem Stadium der Erkrankung?
Also das Gute an diesen beiden Studien ist, dass wir das gesamte Patientenkollektiv fast einschließen können. Wir können Remdesivir eben bei wenig symptomatischen Patienten verwenden, die noch eine sehr gute Sauerstoffsättigung haben, also viel Sauerstoff im Blut aufnehmen. vielleicht nur eine beginnende Lungenentzündung entwickeln. Da ist die Frage, kann Remdesivir eine Lungenentzündung quasi im Frühstadium auffangen und Schlimmeres verhindern? Aber in der zweiten Phase-3-Studie ist auch der Einsatz von Remdesivir bei Patienten möglich, die eben schwerer erkrankt sind, bereits einen Sättigungsabfall haben, also wenig Sauerstoff im Blut transportieren und dann natürlich auch in der Regel auch eine schwere Lungenentzündung haben. Diese Patienten dürfen dann auch behandelt werden. Sie können sogar auf Intensivstationen liegen. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, dass sie eben auch kreislaufunterstützende Medikamente, sogenannte Katecholamine, erhalten. Aber sonst haben wir eigentlich einen sehr breiten Einsatz für unsere Patienten dieser Woche, nächster Woche geplant.
Ich habe gelesen, dass ein weißes Pulver, was dann als Infusion verabreicht
wird. Ja, ganz genau. Das ist so. Das ist eine Infusion, eine Kurzinfusion. 30 bis 60 Minuten wird über die Vene appliziert und das Pulver wird eben aufgelöst, bevor es infundiert wird. Nicht? Und die Applikation läuft je nach Studienarm zwischen 5 und 10 Tagen, also einmal täglich.
Nun hat das US-Unternehmen Gilead, das Remdesivir entwickelt hat, am Wochenende verkündet, den Verkauf einzuschränken. Aber Sie haben schon den Stoff, den Sie brauchen für die Studie.
Ja, also es ist ja kein Medikament, was sich im Markt befindet. Was man jetzt natürlich seitens der Firma unterbinden wird, sind die individuellen Heilversuche, weil man eben für die Studie genug Studienware benötigt und die Studienzentren werden natürlich mit Remdesivir beliefert.
Wie optimistisch sind Sie, dass Remdesivir sich als wirksame Waffe gegen Covid-19 entpuppen könnte?
Also von allen Substanzen, die wir jetzt, sage ich mal, auf dem Papier gesehen haben, ist das bestimmt eine Substanz, wo wir doch große Hoffnungen haben. Es gibt noch ein paar andere Kandidaten, die wir auch im Fokus haben, wo aber zum Teil eben Studien noch nicht aufgesetzt sind. Aber von den antiviralen Medikamenten ist es bestimmt ein Hoffnungsträger.
Die klinische Studie soll Anfang April starten, also nächste Woche. Wann werden Sie denn absehen können, ob sich Ihre Hoffnungen möglicherweise erfüllt haben?
Ja, man weiß ja von den wenigen Heilversuchen, dass sich hier sehr früh auch schon Effekte zeigen können, also durchaus schon nach wenigen Tagen, 1-2 Wochen, ob eben eine Besserung auch der Pneumonie einsetzt. In der Summe wird man natürlich eine Abschätzung erst nach vielen, vielen 100 Patienten dann auch treffen können. Aber wir gehen davon aus, dass wir natürlich von der klinischen Beobachtung auch eine frühere Einschätzung dann abgeben können.
Abschließende Frage zum Schluss. Sie sagten gerade, wir haben noch andere Wirkstoffkandidaten im Visier, wo aber noch keine klinischen Studien ganz konkret aufgelegt sind. Was sind die?
Ja, es gibt Medikamente, die gewisse Proteasen auch blockieren, also Enzyme blockieren, die für den Eintritt des Virus über die Schleimhäute verantwortlich sind. Ein Kandidat ist in Japan zugelassen für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Also es wäre quasi ein Off-Label-Use. Die Substanz ist per se weltweit verfügbar. In Japan sogar zugelassen in einer anderen Indikation. Aber auch hier würden wir gerne sehen, dass eine Studie kommt. Und was, glaube ich, auch noch sehr interessant ist, wir sprachen ja kurz über Patienten auf Intensivstationen, Patienten mit schweren Lungenentzündungen, Viruspneumonien. Hier ist zu beobachten, dass die Patienten auch ein sehr schweres Lungenödem entwickeln, also sehr viel Flüssigkeit in der Lunge haben durch eine starke Entzündungsreaktion. Und der therapeutische Ansatz wäre hier, dass wir die Entzündung blockieren durch ein Medikament, das heißt in diesem Fall Tocilizumab. Und auch hier ist die gute Nachricht, dass eine Studie am Horizont ist und wir auch Zugriff hoffentlich auf diese Substanz dann in Kürze haben.
Bei der Suche nach spezifischen Wirkstoffen gegen das neue Coronavirus ist Remdesivir gerade das heißeste Eisen im Feuer. Gibt aber auch andere. Wir sprachen drüber mit Clemens Wendner, dem Chefarzt der Münchenklinik Schwabing, wo dieser Tage eine klinische Phase-3-Studie startet. Über weitere vielversprechende Substanzen gegen Covid-19 reden wir morgen an dieser Stelle in unserem Corona-Update. Wenn die Weltwirtschaft mit kreischenden Bremsen zum Stillstand kommt, wie wir das gerade im Gefolge der Corona-Pandemie erleben, dann hat das natürlich in vielen Bereichen schlimme Folgen, die die Regierungen jetzt so gut wie möglich abfedern müssen. Aber vom Standpunkt des Klimaschutzes gesehen ist es natürlich gar nicht so verkehrt, wenn kaum noch ein Flieger abhebt und die Industrieproduktion vielerorts nur noch auf Sparflamme läuft. Denn die globalen Treibhausgasemissionen, die sind in den vergangenen Wochen bereits messbar gesunken. Wie groß der Corona-Effekt aufs Klima ist und wie nachhaltig er sein könnte, hat Volker Marasek für uns recherchiert.
Was die internationale Klimapolitik bisher nicht vermochte, das geschieht nun durch die Corona-Krise. Die Welt stößt im Moment viel weniger Treibhausgase aus. Dafür sorgt schon allein die Entwicklung in China, wo die Pandemie um die Jahreswende ihren Ausgang nahm. Das Land ist zugleich der mit Abstand größte Klimasünder unter allen Staaten der Erde. Im Februar verbrannte und exportierte China rund ein Drittel weniger Kohle als sonst üblich. Genauso stark brach die Produktion in den Ölraffinerien ein. Auf Basis dieser Zahlen haben finnische Forscher kalkuliert, wie stark Chinas Kohlendioxidausstoß im vorigen Monat gesunken sein dürfte. Der Umweltwissenschaftler Lauri Milivirta.
Die Auswirkungen in China waren die mit Abstand dramatischsten. Wir schätzen, dass die CO2-Emissionen dort um 25% niedriger waren als im Februar des Vorjahres. In den letzten Wochen haben viele Fabriken ihren Betrieb wieder aufgenommen und auch der Verkehr normalisiert sich langsam. Chinas Kohlekraftwerke haben ihren Tiefpunkt aber erst zur Hälfte überwunden. Deshalb schätze ich, im März wird der Rückgang der CO2-Emissionen nur noch im Bereich von 10% liegen. Aber das ist noch Gegenstand laufender Analysen.
Inzwischen sind auch andere Länder stärker von der Pandemie betroffen und in den Blickpunkt der Umweltforscher gerückt.
Wir sehen, dass der Energieverbrauch auch in Europa zurückgeht. In Italien und Spanien ist er um etwa 10% gesunken. So etwas könnte auch noch in anderen europäischen Ländern geschehen. Wir arbeiten gerade an einem neuen Bericht dazu.
Wie viel Treibhausgase weniger wird Deutschland ausstoßen als Folge der Corona-Epidemie? Aktuelle Datenauswertungen dazu fehlen noch, aber es gibt inzwischen erste Abschätzungen. Sie stammen von der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende. Dort hat man zwei Szenarien gerechnet. Eines, in dem die Krise nur wenige Wochen dauert und die Wirtschaft sich ab der Jahresmitte wieder erholt. Und ein anderes, in dem der Ausnahmezustand 3 Monate lang anhält, also viel länger. Der Umweltingenieur Frank Peter hat an der Analyse mitgewirkt.
Wir sehen, dass die Industrie derzeit schon Kapazitäten runterfährt. Und beim Verkehr haben wir natürlich den Effekt, dass einmal der Gütertransport ein Stück weit natürlich auch an der industriellen Produktion hängt. Der wird teilweise zurückgehen. Größere Einschnitte erwarten wir allerdings beim Personenverkehr durch die sozialen Kontaktverbote, durch die Reiselimits, die wir haben. Das wird zu einer signifikanten CO2-Einsparung führen. Und wir sagen, dass die Corona-Krise in Abhängigkeit, wie lange sie denn dauert, 30 bis 100 Millionen Tonnen zusätzlich mindert.
100 Millionen Tonnen Kohlendioxid, das wäre ein ordentlicher Batzen. Er entspräche rund einem Achtel aller CO2-Emissionen, die Deutschland im vergangenen Jahr hatte. Von internationalen Flügen abgesehen, die in der Klimabilanz nicht erfasst werden. Doch selbst wenn es am Ende nur 30 Millionen Tonnen weniger sein sollten.
Wo wir uns nur ziemlich sicher sind, ist, dass wir mit dem Kriseneffekt das deutsche Klimaziel bezogen auf 1990 -40% Treibhausgasminderung zu erreichen, dass wir das sehr sicher nun erreichen.
Vorher war das nicht der Fall. Da sah alles danach aus, als würde Deutschland seine Klimaziele verfehlen. Wie lange die Corona-Krise noch anhält und wie stark der globale CO2-Ausstoß verringert bleibt, kann niemand genau sagen. Aber der Klimaeffekt wird wahrscheinlich rasch wieder verpuffen. Das lehrt die Finanzkrise von 2008 und 2009. Die globalen CO2-Emissionen sanken damals zunächst um 1,4%, doch nur, um im Jahr darauf umso stärker emporzuschießen, um fast 6%, so stark wie lange nicht und später nie wieder. Man nennt das Rebound-Effekt. Nach einer Krise schwingt das Pendel umso stärker zurück. Das habe schon damals vor allem an China gelegen, sagt Lauri Milivirta.
China ist hier das prominenteste Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Die Regierung legte damals ein super Konjunkturprogramm auf. Innerhalb von 3-4 Jahren wurden hunderte neue Fabriken, Kohlekraftwerke und Straßen gebaut. China hat damals mehr Zement verbraucht als die USA in ihrer ganzen Geschichte.
Der finnische Umweltforscher hat Bedenken, dass so etwas jetzt wieder geschehen könnte. Denn Peking feilt im Moment an seinem neuen 5-Jahres-Plan bis 2025.
In China wird gerade heftig darüber diskutiert, welchen Raum neue Kohlekraftwerke dabei einnehmen sollen. Die radikalsten Vorschläge sehen den Bau mehrerer hundert solcher Anlagen vor. Es könnte sein, dass es hier keinerlei Beschränkungen geben wird, weil die Regierung auch jetzt wieder beabsichtigt, die Wirtschaft anzukurbeln.
Solche Signale kommen auch aus den USA. Dort will Präsident Trump der fossilen Energiewirtschaft mit Milliardensummen aus der Corona-Krise helfen, damit sie weiter Erdgas und Erdöl fördern kann, was mit hohen CO2-Emissionen verbunden ist. Auf der Strecke bleiben dann am Ende die klimafreundlichen erneuerbaren Energieträger, fürchtet Frank Peter.
Also dieses kurzfristige, einmal absinken der Emissionen kann am Ende für das Klima auch ein Pyrrhussieg sein.
Die Corona-Pandemie hilft der Menschheit beim Erreichen ihrer Klimaschutzziele, aber nach allem, was wir bis jetzt wissen, vermutlich nur kurzfristig. Ein Beitrag von Volker Marasek war das. Allein oder zu zweit eine Runde im Park laufen gehen. Das ist auch in Zeiten von Corona noch erlaubt und durchaus ratsam, damit einem zu Hause nicht irgendwann die Decke auf den Kopf fällt. Wenn Sie gern mal die Laufschuhe schnüren, dürften Sie zwei Fachartikel interessieren, die Forscher jetzt veröffentlicht haben. In den aktuellen Ausgaben der Fachmagazine Science Advances und Science Robotics. Denn darin beschreiben die Wissenschaftler technische Hilfsmittel, die Sportmuffeln, Dauerläufern und Sprintern künftig Beine machen könnten. Piotr Heller berichtet.
Auf einem Video von Forschern aus den USA und Belgien ist ein Mann zu sehen, der auf einem Laufband joggt. Seine Bewegungen wirken natürlich, doch das sind sie nicht. An den Unterschenkeln und Füßen hat der Mann spezielle Schienen.
Cables connect both.
Diese beiden Teile sind mit Seilen verbunden und wenn man an diesen Seilen zieht, das tun starke externe Motoren, kann man den Fuß bewegen.
Erklärt Peter Fiers von der Universität Gent den Aufbau. Mit ihm wollten die Forscher herausfinden, wie viel Energie ein Läufer sparen kann, wenn ein Exoskelett am Knöchel die Bewegungen seines Fußes unterstützt. Also ihm praktisch etwas mehr Kraft beim Abstoßen vom Boden gibt.
Wir haben zwei Modi getestet. Im passiven Modus speichert das Exoskelett nur die Energie, die der Läufer erzeugt und gibt sie zurück, wenn sie gebraucht wird. Und im zweiten Modus, dem aktiven, wird dem Läufer zusätzliche Energie von außen zugeführt.
Die Forscher ermittelten anhand der ausgeatmeten Luft den Energieverbrauch von 11 Testpersonen auf dem Laufband. Bei jedem Probanden passten sie die Funktionsweise des Exoskeletts dann so an, dass er oder sie optimal unterstützt wurde. Der Erfolg war spürbar.
Als sie eine Stunde mit den optimalen Einstellungen gelaufen waren und wir das Exoskelett dann mal ausgeschaltet haben, sagten sie alle: Oh Mann, das Laufen ist plötzlich so anstrengend.
Oh, running now is so, so heavy.
Der Vorteil war aber auch im Energieverbrauch messbar.
Im Vergleich zum Joggen in normalen Schuhen sparten die Läufer etwa 15% der Energie ein, im aktiven Modus.
That's the active mode.
Der passive Modus hingegen bremste die Läufer eher. Die Forscher haben jetzt herausgefunden, was ein Knöchelexoskelett leisten müsste, um Menschen beim Laufen zu unterstützen. Ihre Vision? Man könnte Sportmuffeln damit Beine machen. Dazu müsste man allerdings eine kleine, leichte Variante bauen, die an den Fuß passt und die Funktionen des Laborequipments erfüllt. Peter Fiers ist zuversichtlich, dass das klappen könnte. Unter anderem auch, weil der Sportartikelhersteller Nike an der Studie beteiligt war, die nun im Magazin Science Robotics erschienen ist. Ein anderes Team aus den USA hat derweil untersucht, was das theoretische Maximum ist, das man mit einem passiven Exoskelett, also ohne externe Energiezufuhr, aus einem Läufer herausholen kann. David Braun von der Vanderbilt University hat die Studie geleitet.
Das Laufen ist mechanisch gesehen selbstbegrenzend, denn je schneller ein Athlet rennt, desto kürzer berührt sein Fuß den Boden.
Aber nur bei Bodenkontakt verrichtet das Bein physikalisch gesehen Arbeit und schiebt den Läufer nach vorne. Das ist ein Grund, warum Menschen kaum über 45 Kilometer pro Stunde laufen können. Auf dem Fahrrad hingegen sind manche deutlich schneller. Das liegt daran, dass das Bein auf den Pedalen kontinuierlich Arbeit leistet.
Unsere Vision ist ein Apparat, der so etwas wie Pedale fürs Laufen ermöglicht. Er erlaubt dem Bein, Arbeit zu verrichten, während es nach vorne schwingt.
During the swing phase of the running.
Der Läufer müsste sich also anstrengen, wenn er das Bein nach oben zieht. Etwa indem er eine Feder zusammenpresst, die mit einem Exoskelett zwischen seinem Bein und seinem Körper angebracht ist. Diese Energie würde die Feder wieder zurückgeben, wenn das Bein den Boden berührt und ihn regelrecht vorwärts katapultieren. Diese Form der Fortbewegung haben die Forscher in der aktuellen Ausgabe des Magazins Science Advances durchgerechnet.
Rein theoretisch könnte ein Läufer mit so einem Gerät während 96% der Zeit Arbeit verrichten und eine Höchstgeschwindigkeit von über 70 Kilometer pro Stunde erreichen. Technisch machbar wäre vermutlich Tempo 65.
Then the speed is 80 meters per second.
Eine Geschwindigkeit, die bislang nur Eisschnellläufer schaffen. Das ist also die obere Grenze für ein passives Exoskelett, das Menschen beim Laufen unterstützt. Mehr ist physikalisch und technisch nicht drin. Ob die Grenze wirklich erreicht werden kann? Jetzt, nachdem sie alles durchgerechnet haben, bauen David Braun und seine Kollegen einen Prototyp.
Piotr Heller über Hightech-Hilfen für Läufer und Sprinter. Mal schauen, was davon am Ende wirklich in marktreife Produkte mündet. Nach 20 Minuten Sendestrecke sind wir hier schon wieder auf der Zielgeraden angekommen. Zum Abschluss unseres heutigen Updates aus der DLF-Wissenschaftsredaktion erklären wir jetzt aber noch, was es mit der Finsternislinie am Nachthimmel auf sich hat.
Sternzeit, 26. März. Die Hauptverkehrsstraße am Himmel. Wenn man einen Punkt am Himmel eindeutig bezeichnen möchte, braucht man zwei Koordinaten. Das ist genau wie auf der Erde, wo die geografische Länge und Breite einen bestimmten Ort festlegen. Die Astronominnen und Astronomen überspannen den Himmel mit verschiedenen Koordinatennetzen. Eines davon nutzt den Erdäquator als Bezugsebene, ein anderes die Ebene der Erdbahn um die Sonne. Da sich auch die übrigen Planeten in nahezu der gleichen Ebene um die Sonne bewegen, ziehen sie auf einem relativ schmalen Streifen entlang, der sich durch die berühmten Tierkreissternbilder erstreckt. Diese Zone, deren Breite sich etwa mit einer Hand am ausgestreckten Arm abdecken lässt, ist gleichsam die Hauptverkehrsstraße am Himmel. Auch Sonne und Mond wandern auf diesem Himmelspfad durch die Sternbilder. Die Sonne auf immer gleichem Kurs, während der Mond jedes Mal in leicht andere Spuren abweicht. So kommen Sonne und Mond am Himmel nur selten wirklich zusammen. Nur wenn der Mond als Vollmond oder Neumond ziemlich genau auf dem von der Sonne benutzten Mittelstreifen steht, kommt es zu einer Finsternis. Deshalb heißt dieser Mittelstreifen, der die scheinbare Sonnenbahn markiert, auch Finsternislinie oder griechisch Ekliptik. Auf der Erde bestimmt die geografische Länge der Sternwarte von Greenwich den Nullpunkt der Längengradzählung. Am Himmel übernimmt der Frühlingspunkt diese Rolle, an dem die Sonne auf der Ekliptik alljährlich den Himmelsäquator nach Norden überquert. Zuletzt stand sie am vergangenen Freitag im himmlischen Nullpunkt.
Mit der Sternzeit enden für heute die Forschungsthemen. Präsentiert wurden sie von Ralf Krauter. Und gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Thema Homeoffice und Videokonferenz, Leben und Arbeiten in Zeiten von Corona. Da sind auch Sie gefragt, meine Damen und Herren. Rufen Sie an unter der in ganz Europa kostenlosen Telefonnummer 00800 44 64 44 64, oder schicken Sie uns eine Mail an die Adresse marktplatz@deutschlandfunk.de.